Ihr dürft euch schon mal, wenn ihr habt, mit euren Bibeln bewaffnen. Und wenn ihr keine da habt, wir haben eine ganze Reihe hier auch an der Seite stehen, ein paar Bibeln. Auch dort auf den Heizungen liegen ein paar Bibeln, haben wir vorher verteilt. Bedient euch bitte. Wir werden nämlich sehr tief gleich einsteigen in einen Text in Jakobus 5. Diese Konferenz verfolgt das Anliegen, dass unser Gebetsleben neu belebt wird, dass es erfrischt wird. Und nun wird jeder, der schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs ist, wissen, dass das mit dem Gebet nicht immer so glatt läuft. Ansonsten bräuchte man ja auch nicht über das Gebet reden, wenn da immer alles klar wäre und wenn immer alles laufen würde. Und woran liegt das? Das Gebet immer mal wieder und irgendwie für jeden irgendwann mal auch schwierig ist. Das Gebet ist das Mittel. Es gibt andere Mittel auch, aber das Gebet ist das Mittel, das Gott sich ausgesucht hat, um mit seinen Kindern Gemeinschaft zu pflegen. Das bedeutet, Gebet ist das Mittel zur Beziehungspflege. Es gibt noch andere Elemente in unserem Glauben, wie Gott mit uns Beziehungen pflegt. Aber Gebet ist, wenn man so möchte, das vorrangige Mittel, wie dieses Beziehungsgeschehen zwischen Gott und uns funktioniert. Und mir ist keine Beziehung bekannt. Mir ist keine Beziehung bekannt, die von Zeit zu Zeit nicht irgendwie mal herausgefordert ist. Jede Beziehung, auf jeder Ebene. Die einzige Beziehung, die nicht angefochten ist, ist die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist eine sehr harmonische Beziehung. Aber alles, was wir auf Erden hier erleben können, ob es eine Ehebeziehung ist, ob es Eltern-Kind-Beziehungen sind, ob es freundschaftliche Beziehungen sind, ob es Beziehungen in der Gemeinde sind, geschäftliche Beziehung, alles ist von Zeit zu Zeit angespannt. Und letzte Woche waren meine Frau Miriam und ich auf einem Eheseminar. Und als wir das jemandem erzählten, bekamen wir direkt die ironische Rückfrage zurück: Ach, ihr habt das wohl nötig. Was soll man darauf antworten? Ich bin nur für einen Freund hingegangen. Das läuft irgendwie nicht so. Und wenn ihr jetzt auf so einem Gebetsthemenkonferenz, auf einer Gebetskonferenz seid, habt ihr es etwa nötig? Ja, ja, ich hab's nötig, dass meine Beziehungen gut funktionieren und ich kenne mich gut. Ich kenne mich lang genug, um zu wissen, dass ich auch zu Fehlern neige. John Eldridge hat ein Buch geschrieben zum Thema Gebet und er schreibt in seinem Buch immer wieder den stehenden Satz: Es gibt eine Weise, wie die Dinge funktionieren. Es gibt eine Weise, wie die Dinge funktionieren. Und das bezieht er erstmal auf alles. Es gibt immer irgendwie eine Art und Weise, man muss herausfinden, wie Dinge funktionieren. Und wenn ich diese Weise befolge, dann funktionieren sie auch. Und er sagt, im Geistlichen sind die Dinge auch so. Es gibt eine Weise, wie auch das Gebet funktioniert. Und Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, wie Gebet wirksam wird. Und Gottes Wort lässt uns auch nicht im Unklaren darüber, welche Faktoren unser Gebetsleben beeinträchtigen und unsere Beziehung zu Gott auch schwächen. Es gibt eine Weise, wie die Dinge und auch wie das Gebet funktioniert, beziehungsweise Faktoren, die uns schwächen wollen in unserem Gebet. Und das Gebet ist im Jakobusbrief ein sehr prominentes Thema. Es ist wichtig, es wird immer wieder erwähnt. In fast jedem Kapitel streift Jakobus das Thema des Betens in einer großen Bandbreite: Bitten, Preisen, Singen, Fürbitte, Buße, also viele verschiedene Elemente des Gebets. Und der Jakobusbrief beginnt und endet mit der Aufforderung, kühn und mutig und voller Glauben zu Gott zu beten. Und wenn wir uns spezifische Themen anschauen, wie das Gebet, dann ist es recht selten, bis gar nicht der Fall, dass wir unser Neues Testament so verwenden können wie eine Enzyklopädie, dass wir aufschlagen, was hat die Bibel jetzt zum Gebet zu sagen, sondern die Inhalte, was Gott über Gebet sagt, sind im Neuen Testament verteilt und auch in einem Brief verteilt. Aber im Jakobus 5 haben wir einen Text, der sehr, sehr geballt über das Gebet spricht. Das ist fast sonderbar, wie viel auf einmal Jakobus hier über das Gebet spricht. In den Versen 13 bis 18, die uns gleich beschäftigen werden, ist das nämlich der Fall. Jeder Vers in diesen Versen gebraucht schon allein den Begriff des Betens. Und das macht diese Passage so besonders und auch hilfreich, wenn wir über das Gebet nachdenken möchten und verstehen wollen, wie, und das ist ja unser Thema heute, wie wir die Schwachstellen unseres Gebets entlarven können und wie das Gebet auch Kraft bekommen kann. Ich lese Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig oder ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich glaube, den Text habt ihr eben gerade auch mitlesen können. Ich weiß nicht, wo ich das in der Präsentation habe. Ich glaube, am Anfang eine Auflistung der Schwachstellen, die wir uns jetzt anschauen werden, anhand dieses Bibeltextes. Also die Schwachstellen sind, bitte nächste, einmal Klick. Genau, danke. Das sind so die Punkte, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Das Teilzeitgebete sind Schwachstellen, mangelnde Vertrautheit, unbereinigte Schuld, geringe Erwartung, fehlende Bibelkenntnis und Instant-Mentalität. Gehen wir mal rein. Gehen wir in den Vers 13. Dort, jetzt kannst du weitergehen. Ja, genau. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Laut Vers 13, so wie Jakobus hier beginnt, wünscht sich Gott, dass jede Lebenslage von Gebet durchdrungen ist. Und da zeichnet er so dieses Bild von zwei Extremen. Und wir befinden uns nicht immer in einem Extrem, sondern sind auch mal dazwischen. Aber beide Extreme zeichnet er, wovon unser Leben geprägt sein kann. Und das soll von Gebet durchdrungen sein. Und diese gesamte Spannbreite unseres Lebens reichert er danach an, wenn er schreibt, dass jemand krank ist, soll er dann die Ältesten holen. Er schreibt dann ganz zum Schluss von Elia mit den Gemütsbewegungen, den Empfindungen, die ein Mensch hat. Und dass unser ganzes Leben umfasst sein soll vom Gebet, ist ein Thema, was wir oft im Neuen Testament finden. Ich habe euch mal ein paar Verse mitgebracht. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6 heißt es, in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Epheser 6, Vers 18, den Vers oder diese Passage, die war schon auch in der ersten Einheit aus Epheser 6. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 17, was Mike auch schon angesprochen hatte. Betet alle Zeit, betet unablässig, betet ständig. Also das ganze Leben soll umfasst sein, jede Lebenslage von Gebet. Und ein Stolperstein, wenn wir das lesen, wenn wir wissen, das ist Gottes Wille für unser Gebetsleben, sehen wir hier, dass ein Stolperstein zum kraftvollen und wirksamen Gebet, ich nenne das so, die sogenannten Teilzeitgebete sind. Also, dass wenn Gott nur in gewissen Lebenssituationen mit hineingenommen wird, wenn wir ihn ausklammern aus gewissen Lebensbereichen, auch aus gewissen Empfindungen ausklammern und er nur im Gebet Platz hat, wenn wir in einem gewissen Modus unserer Empfindsamkeit sind. Ich denke, das Prominenteste ist, dass manche dazu neigen, immer nur dann zu beten, wenn es ihnen schlecht geht. Und dann kommen diese Teilzeitgebete. Es geht mir jetzt schlecht. Gott, jetzt brauche ich dich. Natürlich dürfen wir Gott anrufen in unserer Not und er wird uns retten und wir werden ihn preisen. Aber auch da in dieser Bewegung ist, rufe mich an in der Not, Psalm 50, Vers 15, ich werde dich erretten und dann wirst du mich vergessen. Nee, dann wirst du mich preisen. Es geht also weiter. Gott ist nicht nur der Lückenbüßer, sondern er ist in Freud und Leid dabei. Das bedeutet auch, dass es die andere Seite gibt an Frömmigkeit, dass man gerne laute Hallelujas singt, aber wenn dann die Bedrängnis kommt, dann vergisst man seinen Gott allzu schnell. Dieses Wort wendet Jesus auf den Glauben an, dass es Menschen gibt, das sind solche Menschen des Augenblicks. Alles ist gut, Gott ist gut, Halleluja. Und dann kommt Bedrängnis und sie fallen vom Glauben ab. Und sie wandeln nicht mehr mit Gott. Und Jakobus motiviert uns durch diese Verse, indem er uns zeigt, deine Umstände werden unterschiedlich sein. Aber dein Umstand, er bringt nicht die Wirkung, sondern es ist Gott, der in deinen Umständen unterwegs ist und der mächtig und kräftig ist, in den unterschiedlichen Umständen zu wirken. Wir denken vielleicht manchmal, wenn es mir gut geht, dann kann Gott auch stark durch mich wirken. Aber Jakobus kennt so ein Denken nicht. Wirksames Gebet ist nicht von meinem Gemütszustand abhängig. Ich kann in einer tiefen Depression sein und dennoch ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes sein. Weil es nicht unsere Umstände sind, die es wirksam machen. Nicht meine Stärke, die ich gerade empfinde, dass alles glatt läuft. Jetzt kann ich für andere beten und sie in die gleiche Stärke führen wie ich. Das ist absurd. Gebet funktioniert nicht so. Wir können in den unterschiedlichen Umständen, können wir zu einem mächtigen Gott beten. Und so ist es nichts Falsches, wenn auf einmal ein Kranker anfängt, für Kranke zu beten. Warum denn auch nicht? Warum denn nicht? Können etwa nur Gesunde für die Kranken beten? Wenn das wahr wäre, dann ist die Wirkung des Gebets von meinem Umstand abhängig. Jakobus sagt es nicht. In jeder Phase. Ruf zu deinem Herrn. Teilzeitgebete. Wir gehen weiter. In den Gebetsaufforderungen in den Versen 13 bis 18 haben wir sowohl persönliches Gebet als auch kollektives Gebet, das Gebet miteinander, das gemeinschaftliche Gebet. Aber interessant ist, dass wenn Jakobus über Gebet schreibt, dass sein Schwerpunkt von der Masse der Worte, die er verwendet, sein Schwerpunkt beim gemeinschaftlichen Gebet liegt. Haben wir die Verse? Ich weiß gar nicht, ob ich sie in die Folie abgedruckt habe. Aber es heißt, dass er Älteste rufen soll. Sie beten und salben. Ihr Gebet des Glaubens wird etwas bewirken. Und später in Vers 16 heißt es, dass wir betet füreinander, dass wir füreinander beten sollen. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt von Jakobus, dass wir mit anderen beten. Und ich frage mich, die Verse 14 und 16, die ich hier zusammengebunden habe, wie stark sind sie uns eigentlich präsent? Findet das statt, was wir hier lesen? Beachtet nämlich Folgendes. Im Neuen Testament lesen wir sehr oft, dass gebetet wurde. Aber wir wissen oft auch nicht, was wurde jetzt gebetet? Wie wurde gebetet? Da gibt es nicht so viele Texte, die das im Detail dann beschreiben. Also uns quasi eine Anleitung geben. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich mag's, wenn mir die Bibel sagt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, dass ich ein Bild davon bekomme, wie kann das funktionieren? Was kann ich konkret tun? Und jetzt haben wir Jakobus 5 sehr geballt, wie das aussehen kann. Und ich erlebe aber in Gemeinden und auch in unserer Gemeinde, dass das nicht selbstverständlich ist, dass dieser Text, den wir haben, der uns minutiös sagt, das kannst du tun, das findet dann doch nicht statt. Ich möchte mal eine Umfrage jetzt machen. Wer war von euch schon mal krank? Wer sich, Elise meldet sich nicht, Jessie auch nicht. Ja, wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, dann bitte bete für die Kranken. Nee. Okay, jeder hat seine Hand gehoben. Wer hat schon mal einen Ältesten aus seiner Gemeinde nach Hause gerufen aufgrund von Krankheit? Bitte melden. Schaut mal durch die Reihe. Schaut mal. Ist eine kleine Diskrepanz, oder? Eben gerade haben sich alle gemeldet, ja, ich war krank. Aber dass man den Ältesten ruft, dass er für einen betet, dass man ins Miteinander geht und miteinander auf Gemeindeebene diese Dinge durchträgt, das findet nicht statt. Stattdessen vielleicht sogar, niemand ruft mich an und fragt mal, wie es mir geht. Ich bin im Krankenhaus und niemand kommt. Ist jemand krank unter euch? Die Ältesten merken es von alleine und sie gehen dann ins Krankenhaus? Nein, er rufe. Ich sage, ich brauche Hilfe. Ich sage, bitte komm. Bitte komm, unterstütz mich in meiner Not und in meinem Leid. Und ich habe jetzt den Punkt sehr stark auf die Ältesten gelenkt, aber in Vers 16, betet füreinander, zeigt uns, dass Fürbitte tun kein Job für die Profis nur ist, also für die Ältesten, sondern für jedermann. Jeder, der hier im Raum sitzt, ist dazu berufen, im Miteinander zu beten. Nicht einfach in der stillen Kammer für andere zu beten, auch das ist ein Thema nochmal für sich, aber auch wirklich zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich bete jetzt mit dir für ein konkretes Anliegen. Und ich find's krass, dass es viele Christen gibt, die nie mit anderen beten, sich nie geöffnet haben und gesagt haben, lass uns mal miteinander meine Sache vor Gott bringen. Sondern klar, man ist in Gebetsgemeinschaften irgendwie dabei, aber das ist zu diesem Punkt des Miteinanders kommt, wo man aufrichtig und ehrlich zueinander ist, das geht einigen abhanden. Aber Jesus will uns in einer partnerschaftlichen Gemeinschaft sehen. Wir sind keine Solo-Christen. Unser Gebetsleben soll nicht so funktionieren, wie wir jetzt gerade sitzen. Alle gucken nach vorne und achten nicht auf links und rechts und nach hinten. Wo wir sehr fixiert auf einen Punkt schauen, sondern wo wir in ein Miteinander kommen. Eigentlich müssten wir im Kreis sitzen. Und diese Partnerschaft, die Jesus sich vorstellt in Gemeinde unter Christen, schließt mit ein, seine Bedürftigkeit einzugestehen und um Hilfe zu bitten. Und das fällt uns manchmal nicht so einfach, dass ich Hilfe brauche. Einzugestehen, ich komme nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt auch mal andere, die für mich beten. Ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist. Also wenn ich für jemanden beten darf, kein Problem. Natürlich. Aber wie schnell bin ich dabei, dass ich sage, okay, und jetzt bin ich auch mal so in einem Moment, wo ich schwach bin. Bete mal du für mich. Meine Lieben, ich bemerke das bei mir und das ist nichts anderes als Stolz und Hochmut. Dass ich nicht eingestehen möchte, dass ich auch im Glaubensleben auch mal hier den mache. Sondern ich möchte ja meinen Status auch nicht verlieren. Ja, mal meine Stellung, dass man der Starke ist, der muss nicht aufgehoben werden, der hebt auf. Aber wir wissen alle, wir kennen unsere Seele. Wir sind alle auch in der Situation, dass wir auch Hilfe brauchen. Aber der Preis der Selbstoffenbarung ist uns oft zu hoch. Der Preis der Selbstoffenbarung ist uns zu hoch. Manchmal scheint für uns, und frag dich das bitte selbst, manchmal scheint für uns ein unwirksames und kraftloses Gebetsleben attraktiver, als unseren Hochmut niederzulegen. Es gehört zu einem lebendigen, starken Gebetsleben, dass wir füreinander beten, dass wir andere zur Hilfe rufen in unseren Situationen. Und wenn wir das nicht tun, dann geht uns lebendiges Gebet abhanden, wirksames Gebet geht verloren und das nehmen wir in Kauf, damit unser Ansehen nicht geschmälert wird bei anderen Menschen. Und das ist eine riesige Falle. Dass wir nicht uns eingestehen wollen, ich bin auch mal ein Schwächling. Ich bin schwach und ich brauche Kraft. Aber wenn wir nicht mit ganzer Kraft, mit der Hilfe Gottes das eingestehen, dann wird das passieren, was Jakobus im Kapitel vorher gesagt hat. Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wer nicht bereit ist, seine Geschwister in seine Notsituation zu nehmen, sagt, das Evangelium mag für dich gelten, aber nicht für mich. Weil Jesus ist ja für die Schwachen gekommen und für die Kranken, oder? Aber wenn ich das nicht, natürlich sagt das kein Christ, das Evangelium brauche ich nicht. Jeder Christ sagt, ja, das Evangelium natürlich, das ist meine Grundlage des Lebens und so weiter. Aber im Glaubensvollzug, im Alltag, sieht man, wie stark das, was du sagst, was du glaubst, auch wirklich in die Praxis kommt. Ob das wirklich lebt. Und darum mangelnde Vertrautheit untereinander. Im gemeinsamen Gebet hindert uns. Aber bei Gott bleibt es nicht unbemerkt, wenn er sieht, dass wir vor Gott ehrlich sind und auch im Miteinander ehrlich sind. Ich möchte euch sehr dazu ermutigen, die Ältesten zu rufen, wenn ihr krank seid. Füreinander zu beten in einer konkreten Notsituation. Und euch auch verletzlich zu zeigen. Eng damit verbunden, das ist der nächste Punkt und ein weiterer Faktor, aber eng mit dieser mangelnden Vertrautheit verbunden ist auch unbereinigte Sünde. Sünde verhindert, effektiv Gebetserfolge zu erzielen. Und ich möchte aus dem Alten Testament euch mal was vorlesen. Jesaja 1, Vers 15 bis 16. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Der Jakobus-Kenner kennt dieses Vokabular. Wascht deine Hände. Reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. In Micha 3, Vers 4 lesen wir Ähnliches. Die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten. Und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. Das sind ziemlich krasse Worte, die zeigen, dass Gläubige, die in Sünde stecken und davon nicht loskommen, sich davon nicht abwenden, dass Gott seine Ohren abwendet von ihrem Gebet. Und dann können wir beten und beten und es wird nichts passieren, weil da ein Bruch in der Beziehung ist. Und jetzt mag einer sagen, ja, Waldemar, Altes Testament. Wir sind doch jetzt schon im Neuen Testament. Sowas haben wir hinter uns gelassen. Schön wär's. Im ersten Petrusbrief werden die Ehemänner dazu aufgefordert, mit ihren Frauen gut umzugehen, dass sie sie ehren sollen. Und Petrus sagt, wir sollen das tun, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, wenn du Ehemann bist, ich würde das auch, so wie der Mike das gemacht hat, mal ganz kühn auch mal umdrehen. Wenn du deinen Ehepartner nicht gut behandelst und wenn du da in diesem Konflikt verharrst, und du betest und hast irgendwie das Gefühl, irgendwie mein Gebet entfaltet keine Kraft, hat keine Wirksamkeit. Es gibt eine Weise, wie die Dinge funktionieren. Geh in deiner Familie, in den Beziehungen, in denen du stehst, zuallererst mit deinem Ehepartner. Petrus sagt, die Ehemänner, ehrt sie. Denn wenn ihr das nicht tut, wird Gott nicht hören. Und deswegen sagt auch Jakobus in Kapitel 4, Vers 3, wenn ihr in euren Bibeln mal umblättert, Jakobus sieht in seiner Leserschaft, sieht, dass Menschen an Selbstsucht leiden. Und deswegen schreibt er ihnen in Vers 3, Kapitel 4, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Also wer selbst einen selbstsüchtigen Charakter hat, der kann das Beste bitten, aber er wird nichts von Gott empfangen. Es ist ein Beziehungsgeschehen, in dem wir stecken. Und Beziehungen können brechen, können leiden. Und wir müssen auf der Beziehungsebene mit Gott im Einklang sein, damit wir in der Lage sind, auch zu empfangen, was er uns geben will. Und aus diesem Grund ist in unserem Text, wenn es ums Gebet geht, in jedem Vers recht viel viel auch von dieser Schuld und auch Sünde die Rede. Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. In den Versen 15 bis 16 sehen wir das besonders. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das bedeutet für uns das Evangelium, meine Lieben, ist nicht eine Botschaft allein für die da draußen. Das Evangelium ist eine Botschaft, die wir Tag für Tag selber für uns brauchen. Wir müssen uns darin hineinversenken, in das, was Jesus für uns getan hat. Es ist spannend, dass der Hebräerbrief, wir werden uns jetzt das nicht im Detail anschauen können, dafür fehlt uns die Zeit und wir haben dafür zu lange Mittag gegessen. Und ich merke auch, dass die Mittagsmüdigkeit hier gerade sehr, sehr präsent ist. Mir hat jemand gesagt, gestern musstest du erstmal das Eis brechen am Abend, wo schon alles so müde war für Mike. Und jetzt hat Mike schön gepredigt und jetzt darf ich gegen die Mittagsmüdigkeit ankämpfen. Also ein Extra-Service wieder für dich, Mike. Der Hebräerbrief sagt, dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen müssen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Kapitel 4, Vers 16. Aber diese Freimütigkeit, dass man freimütig zu Gott kommt, ist kein Produkt meiner Selbstgerechtigkeit oder Selbstüberschätzung, sondern in Kapitel 10 ab Vers 19 greift der Hebräerbrief das wieder auf, woher unsere Freimütigkeit kommt, um zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Nicht meine Selbstgerechtigkeit, nein, da ist alles gut, indem ich meine Sünde übertünche, nein. Er beschreibt sehr, sehr eindrücklich, dass unsere Freimütigkeit daher kommt, dass wir gereinigt wurden von Jesu Blut. Ja, das brauchen wir Gläubige, dass wir wieder neu das schätzen lernen. Und dass wir einen tiefen Schluck dieses lebensspendenden Wassers nehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich sage das oft, ich sage es immer wieder, das Evangelium ist nicht das ABC, was deinen Eintritt in das Himmelreich sichert. Das stimmt wohl, aber es ist viel mehr. Es ist das A bis Z unseres Glaubens und wird uns auch nicht verlassen, wenn wir im Himmelreich sein werden. Wir werden Christus für das, was er getan hat am Kreuz und in der Auferstehung komplett gemacht hat, werden wir in alle Ewigkeit ihm immer wieder zurufen. Und es wird unser Herz erfüllen, jeden Tag neu in der Ewigkeit. Denn das allein ist der Grund, warum wir die Ewigkeit überhaupt mit unserem Herrn genießen können in dieser unmittelbaren Gemeinschaft. Deswegen tun wir sehr gut daran, wenn wir diese Gemeinschaft jetzt schon auch erleben wollen, auch in unserem Gebet sehen, dass wir im Gebet auch uns immer wieder ins Evangelium hinein bewegen und erkennen, Jesus, du warst wirklich so gut zu mir. So gut zu mir. Und das nehme ich wieder neu in Anspruch. Ich brauche Freimütigkeit. Man muss mit Freimütigkeit von den Thron der Gnade kommen. Und diese Freimütigkeit, die kann ich mir nicht einreden. Ich kann nicht einfach mit Mut kommen, wenn ich vor den lebendigen Gott komme. Dann kann ich nicht einfach sagen, so und jetzt mache ich mich irgendwie schick und ich komme jetzt freimütig daher. Die Freimütigkeit kommt allein durch Christus, wenn wir in seine Gerechtigkeit gekleidet sind und die Annahme in Gottes Augen sehen in Christus. In Christus ist die Annahme an Kindesstatt. Ja, das müssen wir wieder neu aufsaugen, wenn wir ins Gebet gehen möchten. Und das ist das Fundament, warum dann auch ein Jakobus in Kapitel 16 zum Schluss schreiben kann, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Sündenbekenntnis, Sündenvergebung und Gerechtsein wird in einem Atemzug von Jakobus genannt. Und du sagst, ja, ich wurde gerecht gesprochen, als ich mich bekehrte, aber es sind eklatante Probleme, Sünden, Schuld in deinem Leben, die du nicht angehst, dann deuten wir diesen Vers falsch. Es geht um die Gerechtigkeit hier, die wir an den Tag legen in unserer kontinuierlichen Beziehung, die wir mit Jesus ausleben. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung.
Das bedeutet, wenn wir beten, darf vergangene Schuld mich nicht belasten. Wenn ich weiß, da sind Dinge und ich gehe sie nicht an, dann werden sie uns immer wieder einholen. Vergangene Schuld müssen wir hinter uns lassen. Und wenn uns vergeben wurde, und das ist ja der Punkt von Jakobus. Jakobus hat nicht zum Ziel, uns zu kasteien, sondern er sagt, bekennt es, damit euch vergeben wird, damit wir wieder in diesen Genuss dieser Gerechtigkeit kommen, dieser Rechtschaffenheit vor Gott, dass wir diese Freimütigkeit erlangen und auch die Wirkung erzielen in unserem Gebet. Wenn wir das abgelegt haben und uns vergeben wurde, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, das, was Gott vergeben hat, wieder irgendwie, aber vielleicht hält mich das doch noch ab. Nein, wir fischen nicht dort, wo Gott die Sünde versenkt hat, ins äußerste Meer. Da ist Fischen nicht erlaubt. Das bleibt dort und wir dürfen getrost nach vorne schauen, weil Gott uns gerne vergibt. An dieser Stelle müssen wir Folgendes beachten. Seid ihr da? Winkt mal bitte. Gut, schön. Ich freue mich, dass ihr da seid. An dieser Stelle kommt jetzt was Heißes rein. Das Sündenbekenntnis und die Sündenvergebung denkt Jakobus in der Partnerschaft, in der Gemeinschaft zusammen. Also, dass wir einander die Sünden bekennen und uns vergeben wird. Für Jakobus ist es ein wichtiger Punkt, dass wir nicht meinen, mit Sünde werde ich alleine fertig, sondern nimm jemanden Vertrautes dazu. Unser Punkt vorher war mangelnde Vertrautheit. Überhaupt um Hilfe zu bitten. Jetzt geht's um unbereinigte Schuld. Dass wir miteinander in Gemeinschaft das bekennen, was in unserem Herzen ist. Und jemanden daran teilhaben lassen und mit ihm dann das umbeten. Man könnte vielleicht diesen Begriff der Beichte, das ist ein beladener Begriff, ja, wir haben hier keinen Beichtstuhl oder so, aber dass man sich jemanden anvertraut und gemeinsam über das, was einen belastet, spricht. Meine Lieben, da steckt ganz, ganz viel Kraft drin. Und wir schleppen vieles mit uns herum, wo wir niemanden ranlassen. Das machen wir mit uns alleine aus. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es keinen Bereich gibt, wo wir ganz isoliert sind für uns. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, Sünde wird dich immer isolieren. Wird dich immer am Ende einsam machen. Dass du ganz, ganz alleine mit dieser Schuld irgendwie fertig wirst. Aber es liegt eine ungeheure Kraft darin, wenn man einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester hat, und mit dieser Person diese Dinge ausspricht vor Gott. Dass man dem den Zauber nimmt. Dass man diesem Verborgenen auch die Macht nimmt. Und dass man einfach mal sich Luft lässt mit einem Bruder und mit einer Schwester gemeinsam und darüber spricht. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Text, ich weiß ja schon lange, dass ich über diesen Text spreche, und ich wusste eigentlich schon lange, da gibt es eine Sache, die muss ich mit einer mir nahestehenden Person muss ich besprechen. Aber ich wollte nicht. Ich habe mir immer gesagt, Walmer, das machst du alleine mit dir und Gott aus. Nun ist es so, aber dass nichts anderes in meinem Leben ich ganz alleine ausmache, nur diese eine Sache. Ich will nicht um Hilfe bitten. Ich will nicht vor jemand anderen auch um Vergebung beten. Und dann kam blöderweise diese Konferenz immer näher und ich wurde mit diesem Text konfrontiert, dass Gottes Wort auf einmal eine Last für mich wurde. Ich habe mir gesagt, weil du kannst nicht vor deinen Geschwistern stehen und erzählen, traut euch, habt Vertrauen zu Geschwistern, geht ins Gebet, macht auf, lasst euch nicht isolieren von der Sünde. Wenn du ganz genau selber bei dir weißt, das ist etwas, was ich hege und pflege, wo ich niemanden reinlasse, dachte, Mensch, die Konferenz kommt jetzt immer näher. Und ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich leben. Und Gott hat Gottes Wort war so eine Last das war eine richtige Bürde, wo ich gesagt habe, so, jetzt kommt der Zeitpunkt. Ich bin in das Gespräch gegangen und es war so wohltuend. Es war so gnädig. Es war so befreiend. Und die Sünde siegt nicht darüber und lässt mich da allein, sondern ich teile es mit lieben Geschwistern, die mich mittragen, die wissen, wie es mir geht, die wissen, wo die wirklichen Kämpfe sind. Und nicht nur die Kämpfe, die ich erzählen mag, die halb so wild sind, sondern die, wo es richtig ins Gefecht geht. Ich frage dich, hast du jemanden? Hast du jemanden, den du so hineinlassen kannst? Jakobus fordert uns dazu auf, dass wirksames Gebet auch da eine Kraft entfaltet, wenn wir Geschwister hinzunehmen. Im gemeinsamen Gebet liegt Kraft. Hast du jemanden? Es ist unbedingt notwendig für einen Jünger Jesu, dass er andere Jünger Jesu kennt, die er damit hineinnehmen kann. Ich weiß ganz genau, welche Person ich da hineinnehmen kann. Überleg für dich, wer ist das? Wer kann das werden? Und lass nicht zu, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du ganz alleine stehst. Sei nicht so hochmütig wie ich. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander in dem Prozess der Heiligung. Amen. Wir gehen weiter. Der nächste Punkt ist fehlender Glaube an die Macht des Gebets oder geringe Erwartung, die wir haben. In Vers 16, ganz zum Schluss, heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und das ist eine Not, die wir im Gebet haben, dass wir manchmal beten, aber gar nicht glauben, was wir da gerade erbitten wollen, dass wir schon beim Beten eigentlich zweifeln, dass das, was wir erbeten wollen, auch wirklich Wahrheit werden kann, wirklich Wirklichkeit werden kann. Und diese geringe Erwartungshaltung Gott gegenüber thematisiert Jakobus schon ganz zu Beginn seines Briefes. In Kapitel 1, die Verse 5 bis 8 heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Nicht vielleicht mal schauen, sondern sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Zweifel an dem, was wir beten, dass wir beten und darin eigentlich mehr Zweifel als Glauben drin ist, ist niemandem von uns, denke ich, unbekannt. Und auch Jakobus war das nicht unbekannt. Und er ruft dazu auf, hab große Erwartungen in das Gebet, dass Gott handelt. Bete nicht, entschuldige dich nicht schon in deinem Gebet, dass du überhaupt um etwas bittest, sondern sei mutig, sei voller Erwartung, dass Gott alles in Bewegung setzen kann. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Was ist die Ursache für Zweifel? Was lässt uns zweifeln? Die Antwort darauf ist Legion. Unendlich viele Dinge können uns zweifeln lassen im Gebet, ob Gott uns wirklich erhören kann. Das kann eine falsche Theologie sein, eine falsche Lehre, die wir irgendwie haben, dass Gott nur von gewissen Leuten auf irgendwie gewisse Gebete hört, aber nicht auf unser kleines Gebet, auf unsere Traditionen, dass wir überhaupt gar nicht gelernt haben, im Glauben und mutig zu beten. Mangelnde Erfahrungen können auch uns zweifeln lassen, ob das jetzt was wird. Ich habe noch nie was Starkes erfahren im Gebet. Warum sollte das jetzt was werden? Diese ganzen Aspekte, die sind richtig, aber Jakobus hat etwas anderes im Blick. Wenn er über Zweifel spricht und dass das Gebet viel vermag in seiner Wirkung, dann sagt er in Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, und keine Vorwürfe macht. Gott gibt gerne und er macht dir keine Vorwürfe, wenn du aus deinem Mangel heraus betest. Für Jakobus ist das ein Grundproblem des Zweifels, dass wir nämlich nicht glauben, dass Gott so wohlwollend ist mit mir als seinem Kind. Und somit reflektiert unser Gebet, unser Zweifel, eigentlich nur das, was wir über Gott denken. Das ist das, was Jakobus hier zum Ausdruck bringen möchte. Gott gibt gerne. Er macht dir sogar keine Vorwürfe. Aber wenn du jetzt zweifelst, ja, was bezweifelst du denn? Genau das. Die wohlwollende Vaterschaft Gottes, dass er gerne auf dich schaut und dir gerne gibt. Wie hast du denn deinen Herrn erlebt? Wie hast du denn deinen Herrn erfahren? Doch als Wohlwollenden, der dir zur Seite stehen möchte, warum zweifelst du dann? Wir schauen dann zu sehr auf uns, auf unsere Schwäche, auf unseren Mangel und schauen wenig auf unseren wohlwollenden Gott. Und das macht uns in unserer Erwartung, macht unsere Erwartung kaputt. Könnt ihr noch? Wir gehen in den Vers 17. Jakobus 5, Vers 17. Nachdem er sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, schreibt er, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Nicht auf der Folie, aber ich lese weiter. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Eben gerade hat er über Wirkung gesprochen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Wir haben gerade das Ding, wie komme ich zu einem wirksamen Gebet? Ich habe Schwierigkeiten zu einem wirksamen Gebet. Und diesem schwachen Gebet, mit dem wir manchmal konfrontiert sind, begegnet, das finde ich so cool, begegnet Jakobus mit der Bibel. Er erzählt einfach eine Geschichte aus der Bibel. Und auf einmal erzählt er über Elia. Wir haben eben gerade von Mike gehört, Proklamation. Dass Wahrheit proklamiert wird in einer Situation, wo ich denke, dass ich verlassen bin. Diese Wahrheit ist mir nicht zugänglich. Ich bin beladen mit meinen Schwierigkeiten und Problemen. In dem Augenblick muss Gottes Wahrheit proklamiert werden, dass ich einen Perspektivwechsel vornehme. Und das Gleiche passiert hier. Wir glauben oft nicht, dass unser Gebet wirklich etwas schier Übernatürliches bewirken kann. Und dieser Schwäche begegnet jetzt Jakobus mit Wahrheiten aus Gottes Wort und spricht auf einmal über Elia. Und Jakobus kämpft mit aller Macht dagegen, dass wir diese Gestalten wie ein Elia irgendwie in eine eigene Kategorie stecken. Das sind außergewöhnliche, besonders begabte Leute. Das war einmal so, vor vielen tausend Jahren hat Gott so krass gehandelt. Elia ist eine Kategorie für sich. Aber was Jakobus hier sagt, Elia war ein Mensch, wie wir. Und er hat gebetet. Elia war ein Mensch, wie du und ich. Elia ist so wie du. Du bist wie Elia. Wenn Elia betet oder du betest, welches Gebet hat mehr Kraft? Wir haben eben gerade gelesen, das Gebet eines Gerechten und nicht das Gebet eines alttestamentlichen Propheten. Das Gebet eines Gerechten. Jeder hat den gleichen Zugang zum Herrn. Die gewaltige Wirkung kommt ja nicht von mir, sondern durch Gott selbst. Und er sagt ja auch, es sind die gleichen Gemütsbewegungen, die ihn auch plagten, wie wir sie haben. Wie war Elias Geschichte? Sein Gemüt war durchaus auch mit Depressionen beladen, mit großen Notsituationen, Ängste, Unglaube, Feigheit, Selbstmitleid. Das ist ein Elia. Das sind nicht diese starken Glaubenshelden, sondern ganz einfache Leute wie wir. Aber ein mächtiger Gott wirkt durch diese Leute. Und Jakobus bringt es uns und zeigt dir, hier, das ist biblische Wahrheit. Du kennst Gottes Wort noch nicht gut genug, dass du... Ich bringe sie dir, diese Wahrheit, dass du ein kraftvolles, lebendiges Gebet entwickelst, dass du einen Mose liest, dass du einen Elia liest, dass du einen Jesus liest, wie sie gebetet haben. Und du bist in derselben Linie. Du bist keine Stieftochter oder ein Stiefsohn, sondern du bist Kind des lebendigen Gottes. Und er hat dich gerne angenommen. Deswegen ist alles möglich, Gott hat alles möglich gemacht, damit dein Gebet an Wirkung, seine Wirkung nicht verfehlt. Aber wenn uns diese Bibelkenntnis fehlt, dann werden wir uns übermannen lassen von unseren schwierigen Situationen, in denen wir stecken. Aber Jakobus hält Gottes Wort dagegen. Wir kommen zum letzten Punkt. Der steckt ja auch in diesen Versen. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig. Was hier mit inständig gemeint ist, bedeutet, dass er ausdauernd, hartnäckig betete. Und ich habe diesen Punkt beschrieben, ein Stolperstein für wirksames Gebet in unserem Leben ist eine Instant-Mentalität. Und die wird an jeder Ecke in unserem Leben auch befördert. Ich möchte etwas bestellen, dann gehe ich auf Amazon und dann gucke ich das Produkt, wie das Produkt braucht 2 Tage zu mir nach Hause. Ich will das Produkt morgen. Ich nehme das da drunter. Zack, es muss morgen da sein. Ist es morgen nicht da? Warum ist es heute noch nicht angekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir auf den Knopf drücken und wir sofort den Effekt erleben. Und jetzt werden wir hier mit Gebet konfrontiert und ich glaube, das ist ein Stolperstein für wirksames und kräftiges Gebet, dass wir zu schnell ablassen, nachlassen und dem, was Gott tun möchte, was Gott tun kann durch unser Gebet, dass wir dort aufgeben und sagen, Gott wollte nicht und wir gehen weiter. Aber Gott war noch gar nicht fertig mit uns. Vielleicht wollte er gerade erst anfangen. Und wir haben gesagt, ach, der Herr hat nicht geantwortet, das wird dann wohl nicht so sein Wille sein. Hat er dir das gesagt? Hat er dir, es gibt ja diese schöne Stelle von Paulus, wie er für eine Sache immer wieder und immer wieder betet. Und viele Christen nehmen das so als Entschuldigung und sagen, ja, der Herr hat ja gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, das ist richtig, das hat er Paulus gesagt, hat er dir das auch gesagt? Hast du so lange gebetet, dass der Herr das so zu dir gesagt hat? Oder steckst du in deiner Instant-Mentalität und nimmst diesen Vers als Entschuldigung dafür, Dinge nicht durchzuringen im Gebet? Dass du dir Zeiten nimmst fürs Gebet, dass du da dran bleibst, dass du hartnäckig bleibst an diesen Dingen, bis sie eintreffen. Oder bis Gott sagt, stopp. Und so nehmen wir vielmals diese frommen Verse. Und dieser Vers, ich möchte auch sagen, das ist ein sehr wohltuender Vers, ein wichtiger Vers auch für unser Leben, ja? Aber viele von uns, und ich würde sagen, für mich persönlich ist das mit auch einer der heißesten Punkte für mein Gebetsleben, diese Instant-Mentalität. Bleib ich dran. Bleib ich dran wie ein Elia. Inständig, hartnäckig. Lass uns mal lesen im 1. Könige-Buch. Jetzt. Im 1. Könige-Buch, wie das aussah. Und dann seid ihr für Kaffee und Kuchen befreit. Das ist die Szene, die Jakobus im Sinn hat, um unser Gebet zu motivieren und uns hartnäckig zu machen im Gebet. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. An dieser Stelle würde ich zu 99% sagen, mein Gebet hat seine Wirkung nicht verfehlt, ich lasse es sein, es wird wohl Gottes Wille nicht gewesen sein. So nicht Elia, wir gehen weiter. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh, sieh noch einmal nach. Endlich, beim 7. Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Schöne Beschreibung. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Nächste Folie. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jezreel. Was macht hier Elia? Elia betet, er sieht keine Auswirkung. Er geht dann nicht weiter und macht sein Programm weiter, sondern er sucht nach Auswirkungen. Er sucht, ob es den Effekt schon gibt. Es gibt ihn noch nicht. Wieder ins Gebet gehen und wieder nach den Auswirkungen Ausschau halten. Er geht davon aus, dass sein Gebet Wirkung erzielt bei seinem Gott. Und er geht wieder ins Gebet und macht es wieder, wieder, wieder. Was muss das auch in ihm gemacht haben? Sorry, Elia, kein Regen. Es ist sternklarer Himmel. Und nochmal ins Gebet. Geh wieder. Elia, immer noch nicht. Ich erspare euch das jetzt 7-mal zu machen. Das würde uns schon allein beim Zuhören ermüden. Ja? Aber wie viel mehr beim Gebet? Und Jakobus bringt uns diese Situation, hat diese ganze Geschichte sozusagen im Schlepptau und bringt sie und sagt, wisst ihr nicht, wie ihr Elia gebetet habt? Haltet dran fest. Bleibt dabei. Wenn der Herr nicht möchte, dass ihr dafür betet, er wird es euch schon sagen können. Er hat es einem Paulus gesagt. Aber ja, das war Paulus. Hallo? Wir haben es hier, mit wem haben wir es zu tun? Ist Paulus heiliger als du oder ich? Ist Elia heiliger als du oder ich? Wir haben einen freien Zugang zu unserem Herrn. Trotz unserer Schwachheiten, was ja der Titel hier dieser Einheit ist. Es geht um unsere Schwachheiten. Bei einigen jetzt auch die Augen und die physischen Schwachheiten. Aber auch besonders unsere geistlichen Schwachheiten, wenn wir ins Gebet gehen. Und ich habe eine gute Nachricht. Wir haben jetzt viele Schwachheiten uns angeschaut. Aber meine Lieben, wir haben einen großen hohen Priester. Der wurde mit allen Versuchungen so traktiert, wie wir auch. Er war ohne Sünde. Aber wir haben einen hohen Priester, der sich unserer Schwachheit annehmen kann. Und das macht uns Hoffnung in diesen Punkten, die wir uns gerade angeschaut haben. Jesus ist da nicht weit weg. Wenn du sagst, wow, das ist mein Thema, mit meinem Gebet wird's nichts, dann hast du die Rechnung ohne Jesus gemacht. Jesus ist da. Und er zeigt dir diese Dinge. Er lehrt sie uns durch Jakobus, damit wir sie mit seiner Kraft überwinden können und zu einem wirksamen Gebet kommen können. Amen. Amen.